unsere Gedanken auf etwas lenken will oder unser Denken ändern will. So ging es Simon Petrus in Apostelgeschichte 10. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Petrus will die Mittagszeit nutzen, um stille Zeit zu machen. Er zieht sich zurück auf die Dachterrasse des Hauses, in dem er zu Gast ist, und er versucht, sich auf Gott zu konzentrieren. Er versucht zu beten. Aber immer wieder werden seine Gedanken abgelenkt. Erst bekommt er Hunger. Seine Gastgeber sind freundlich, bereiten ihm was zu. In der Zeit, wo er aufs Essen wartet, da will er weiter beten. Aber er sieht so ein Bild vor seinen Augen, entweder so richtig oder vor seinen inneren Augen, das wird nicht ganz klar. Irgendwie kann er anscheinend nicht aufhören, ans Essen zu denken. Er sieht ein Tuch vor sich, vielleicht wie so ein Tischtuch, und auf dem Tuch sind alle möglichen Tiere zu sehen. Und er hört eine Stimme, sinngemäß so, los, greif zu, iss. Diejenigen von uns, die keine Vegetarier sind, würden vielleicht sagen, oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich da so leckere Tiere oder vielleicht auch zubereitete See, aber Petrus läuft es eiskalt den Rücken herunter. Ganz klar war doch in der Heiligen Schrift im Gesetz von Mose vorgegeben, welches Fleisch nicht gegessen werden darf. Wen das interessiert, der kann das mal nachlesen in 3. Mose 11. Unter anderem kein Schwein, kein Hase, keine Schrimps. Habe ich alles drei dieses Jahr schon gegessen. Petrus weiß genau, was Mose da gesagt hat. Und jetzt erzeugt scheinbar der Hunger diese Gedanken in seinem Kopf. Gedanken an unreine Tiere, die er nicht essen darf. Und dann noch diese verführerische Stimme. Komm, iss. Weg mit den Gedanken. Petrus bleibt standhaft. Aber die Stimme, die ihn auffordert zu essen, die hört einfach nicht auf. Und ich stelle mir so vor, ihm läuft das Wasser im Mund zusammen. Vielleicht hat er gehört, dass Schweineschnitzel mit Pommes großartig schmecken, aber Petrus reißt sich zusammen. Nein, Herr, ich darf das nicht essen. Ich habe noch nie etwas gegessen, was ich nach deinem Wort nicht essen darf. Also, wenn man sich das mal so richtig anguckt, dann kann diese Situation einem schon ein bisschen einen Knoten im Hirn verursachen, finde ich. Petrus geht hier davon aus, dass er Gottes Stimme hört. Da ist er sich sicher. Das ist nicht sein eigenes Verlangen, nicht seine eigene innere Stimme, die er hört. Es ist nicht der eigene innere Schweinehund. Übrigens schon wieder zwei unreine Tiere. Schon verrückt die Situation. Petrus wehrt sich hier anscheinend gegen Gottes Stimme und er erklärt Gott selbst, was Gott gesagt hat. Er argumentiert mit Gottes Wort, das Menschen unter dem Einfluss Gottes aufgeschrieben haben, gegen die Stimme des lebendigen Gottes. Er erklärt Gott selbst, was Gott gesagt hat. Also ich finde das paradox und verwirrend irgendwie. Und was macht Gott hier eigentlich? Fordert er selbst zu etwas auf, das er einmal verboten hat? Verwirrend. Und während Petrus so mit seinen Gedanken kämpft, passiert an einem anderen Ort was ganz anderes. Da hat ein römischer Hauptmann, der römische Hauptmann Cornelius, ebenfalls eine Vision oder einen Traum. Eine Gestalt kommt in sein Zimmer und gibt ihm den Befehl, Petrus holen zu lassen. Befehle, die war Cornelius gewohnt, die erteilte er seinen Soldaten selbst und die bekam er von seinen Vorgesetzten. Und die Befehle wurden ohne Nachfrage ausgeführt. Aber das hier, das war ungewöhnlich. Das war ein Zivilist, der ihm da einen Auftrag erteilte. Also die hatten ihm nun wirklich nichts zu sagen. Sowas war er nicht gewohnt. Aber Cornelius merkt, da ist was Besonderes. Diese Gestalt, die ist was Besonderes. Cornelius hatte vom Gott Israels gehört. Und dieser Gott, der hatte ihn überzeugt. Vielleicht war ihm auch von Jesus erzählt worden, dem Mann, den seine Kollegen hingerichtet hatten. Und irgendwas in ihm schien Cornelius zu sagen, dass es da eine Verbindung gab. Zumindest eine Verbindung zwischen Gott und dieser Gestalt. Und vielleicht auch zu diesem Jesus, von dem manche sagten, er sei Gottes Sohn. Cornelius ahnt, was die Gestalt ihm da sagt, das ist vermutlich nicht nur irgendwelches frommes Geschwafel, sondern da steckt mehr hinter. Etwas, das er nicht verstand. Warum sollte er diesen Petrus holen lassen? Was bedeutete diese Erscheinung, die er da hatte? Cornelius begriff wahrscheinlich gar nichts. Es war ein großes Geheimnis. was ihm da begegnete. Aber er lässt sich darauf ein, ohne zu wissen, wozu das gut sein soll. Und ja, er schickt dann zwei seiner Mitarbeiter los, die in seinem Haus wohnen, und noch einen Soldaten, der ebenfalls an Gott glaubte. Es war eine Tageswanderung von Caesarea ins südlich gelegene Joppe, ein Teil vom heutigen Tel Aviv. Google Maps sagt 12,5 Stunden Fußweg bei heutigen Verhältnissen. Inzwischen gibt es da sogar einen Wanderweg, den Israel National Trail, nicht Brain. Also falls jemand die Wanderung mal nachverfolgen will, nachfühlen will, gibt es die Möglichkeit. Als die drei Männer ankommen an dem Haus, das der Bote Gottes beschrieben hat, da wissen sie nicht, was gerade oben auf dem Dach passiert ist bei Petrus. Sie haben keine Ahnung, was der Mann erlebt hat, nachdem sie fragen. Und sie wissen auch nicht, dass Petrus just in diesem Moment noch weiter von Gott bearbeitet wird. Der Heilige Geist kündigt Petrus nämlich den Besuch von drei Männern an. Und er sagt, geh mit ihnen, lass dich darauf ein, auch wenn du nicht weißt, warum. Auch wenn du keine Ahnung hast, was das soll und was die Vision von eben zu bedeuten hat. Lass dich darauf ein. Und verwirrt, wie er war, steht Petrus auf, geht die Stufen runter zur Haustür, um nachzuschauen, ob da wirklich drei Männer stehen. Und was dann passiert, lese ich vor aus Apostelgeschichte 10, die Verse 21 bis 35. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du zu ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Einen Tag später traf Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er viele Leute versammelt. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftsgemäß oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Cornelius antwortete, es war vor 3 Tagen, genau zur gleichen Zeit, um die 9. Stunde. Ich betete gerade in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein prächtiges Gewand trug. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Schicke also jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an. Ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Soweit der Bibeltext. Petrus und Cornelius, zwei total unterschiedliche Männer. Der eine, römischer Soldat, Hauptmann oder Centurio, also nicht einer vom Fußvolk, die in den Asterix-Heften immer zuerst verprügelt werden, sondern ein Befehlshaber. Ein Befehlshaber über Hundertschaften. Ein Mann, der eigentlich verpflichtet war, den Kaiser als seinen Gott zu verehren. Der aber vom Gott Israels, unserem Gott, gehört hatte und dem der Glaube an diesen Gott einleuchtete. ohne großes Vorwissen, ohne fromme Prägung, merkte er, da steckt mehr dahinter als hinter den römischen Gottheiten. Das muss der lebendige Gott sein. Und er begann mit diesem Gott zu reden und sein Leben, so gut es ging, nach ihm auszurichten. Dieser Cornelius, der lässt sich auf das ein, was Petrus ihm von Gott erklärt. Er stellt ihm Fragen und hört ihm zu. Und da war auf der anderen Seite Petrus, ein Mann, der schon als Kind von diesem Gott gehört hatte. Der hatte den Glauben mit der Muttermilch aufgenommen und die ganze fromme Laufbahn durchlebt. Krabbelgruppe, Kinderstunde, Abenteuerland, Teamkreis, Jugendkreis vielleicht auch noch, wobei manche vermuten, dass er im Jugendkreisalter schon mit Jesus unterwegs war. Die Geschichten der Bibel, also damals des Alten Testaments, die Gesetze und der Weg Gottes mit Israel, das konnte Petrus wahrscheinlich im Schlaf aufsagen. Fromme Juden lernten damals große Teile der Bibel auswendig, da habe ich großen Respekt vor. Und Petrus hatte auch noch Praxiserfahrung gesammelt, als er 3 Jahre mit Jesus durch Israel gezogen war. Wer wusste besser, wie Glauben funktioniert, als er, Petrus? Beide Männer waren mit Gott im Gespräch und hatten den Eindruck, dass Gott ihnen etwas sagen will, dass er einen Auftrag für sie hat. Beide hatten aber keine Ahnung, was genau das zu bedeuten hatte, was Gott ihnen da sagte. Worauf wollte Gott denn hinaus? Was sollte das Bild, das Petrus hatte? Und warum sollte Cornelius diesen Mann zu sich holen? Spannend ist, dass Cornelius, der heidnische Soldat, der ganz neu im Glauben unterwegs war, dass der sich sofort einlässt auf das, was Gott von ihm will. Der diskutiert nicht lange herum, der stellt nicht groß Fragen, der fragt nicht groß, was hinterfragt nicht groß, was Gott sagt, sondern er tut, was er ihm sagt. Im Gegensatz Petrus, oder im Gegensatz zu Petrus, der fromme Mann, der schon lange im Glauben stand, der wehrt sich gegen Gottes Vorstellungen. Er weiß doch, was Glauben und Gottes Wille bedeutet. Der weiß doch genau, was richtig und falsch ist. Und er diskutiert mit Gott und merkt gar nicht, wie verrückt das eigentlich ist. Er vergisst dabei völlig, dass er doch mit Jesus schon oft erlebt hatte, dass Gott das Altbewährte seines Glaubens manchmal so ein bisschen korrigierte oder ergänzte. Manchmal verschärfte, aber auch mal relativierte oder einschränkte. Gott hat ganz schön zu kämpfen gegen die fromme Prägung von Petrus und gegen die Glaubenssätze, die er sich angeeignet hatte und die ja auch irgendwie richtig und gut waren. Aber manchmal zeigt Gott, dass man an dem richtigen Weg, auf dem man unterwegs ist, vielleicht auch mal eine Abzweigung nehmen muss, die Richtung ändern. Manchmal zeigt Gott eben, dass ein Umdenken dran ist. Manchmal macht Gott auch jetzt schon alles neu, wie es in der Jahreslosung heißt. Mich fasziniert, wie Gott Petrus und Cornelius unabhängig voneinander auf die Situation vorbereitet hat. Er hat ihre Wege, ihre Begegnungen geplant. Was Gott von Cornelius wollte und von Petrus, das haben sie erst begriffen, als sie sich begegneten und miteinander ins Gespräch kamen. Diese Begegnung und das Wirken des Heiligen Geistes hatte zur Folge, dass Petrus sich voller Gewissheit von einem seiner alten Glaubensgrundsätze verabschieden konnte, weil Gott ihm sagte, dass das, was er lange Zeit für richtig gehalten hatte, nicht mehr galt. Bemerkenswert finde ich dabei, Petrus sagt ja, dass ein Jude nicht bei einem Nichtjuden einkehren darf. Davon steht aber eigentlich gar nichts in der Bibel. Möglicherweise ist das ein Verbot, das sich in der Geschichte des Judentums entwickelt hat. Es hat vielleicht seinen Sinn gehabt, es hatte sich bewährt und es gab eine Zeit, in der das gut war. Aber biblisch ist das nicht. Petrus hatte eigentlich gar nicht Gottes Wort verteidigt, sondern seine eigene Glaubensprägung. Und ich glaube, das passiert auch heute noch ganz oft. Christen, die Gottes Wort mit ihrer eigenen persönlichen Prägung oder Erfahrung verwechseln und teilweise vehement dafür kämpfen, wovon sie überzeugt sind. was aber vielleicht nicht unbedingt Gottes Wille ist. Es sieht so aus, als hätte Petrus sich hier in seinem Glaubenseifer ja, quasi gegen Gott gestellt. Ich finde, es ist so wertvoll, immer wieder zu prüfen, ob das, was wir glauben, wirklich in der Bibel steht und ob mit dem, was da steht, auch wirklich das gemeint ist, was wir aus der heutigen Perspektive denken. Wie gut, dass Gott da geduldig ist und in der Geschichte Petrus sanft auf den richtigen Weg zurückbringt, der für Petrus zunächst so falsch schien. Und Gott nutzt dafür Cornelius und seine Fragen. Ich finde das so faszinierend. Glauben heißt nicht, dass man irgendwann alles weiß, sondern Glauben ist ein Weg, auf dem wir uns gegenseitig helfen können, auf dem wir gegenseitig voneinander lernen, egal wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind. Wahrscheinlich haben Petrus und Cornelius abends am Lagerfeuer zusammengesessen und mit Gitarrenbegleitung gesungen, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir uns da gemeinsam auf diesem Weg begleiten konnten. Es ist wunderbar, dass wir die Bibel als Basis unseres Glaubens haben und dort lesen können, was Menschen mit Gott erlebt und von ihm gelernt haben. Aber es ist auch unglaublich wichtig, dass wir da immer wieder reinschauen und dass wir uns gegenseitig helfen, die Bibel zu verstehen und ins Heute zu übertragen. Wir können voneinander und miteinander lernen. Egal, ob wir Petrus heißen oder Cornelius oder irgendwie anders. Egal, ob wir schon lange im Glauben stehen, Pastor sind oder ganz neu anfangen, uns mit Gott zu beschäftigen. Wir können voneinander und miteinander lernen. Dafür müssen wir aber ins Gespräch kommen. Ach ja, Petrus und Cornelius, irgendwie hatten die es ja schon gut, finde ich. So mit diesen Visionen und Bildern, die sie hatten und mit denen Gott an ihnen arbeitete und sie zusammenbrachte. Man könnte mal leicht so einen kleinen Anflug von Neid bekommen. Also ich habe noch nie so eine Vision gehabt. Wie einfach könnte Glaube doch sein, wenn wir das auch hätten. Da fällt mir ein Lied von den Fanta 4 ein. Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Und das sehen wir bei Petrus. So einfach ist es nicht. Er hatte diese Vision auf dem Dach, bei der es wahrscheinlich nicht nur um Lebensmittel ging, sondern generell um die Frage, was rein und unrein ist. Was ein Jude darf oder nicht. Und durch diese Vision, da tut sich bei Petrus aber erstmal überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie ruft Gegenwehr hervor. Ich glaube, würden wir uns von Bildern und Visionen wirklich so ohne weiteres dazu bewegen lassen, Dinge zu tun oder unsere Meinung oder Einstellung zu ändern? Oder würden sie viele von uns nicht eher verstören oder verunsichern oder wie bei Petrus Gegenwehr hervorrufen? Also nicht, dass ich nicht glaube, dass es sowas nicht mehr gibt. Also es gibt das, solche Visionen. Mir haben Menschen schon erzählt, dass sie solche Erscheinungen hatten. Ich gehe mal ans Pult, vielleicht hört dann dieses Geräusch auf. Also mir haben schon Menschen erzählt, dass sie solche Erfahrungen, solche Erscheinungen hatten. Und ich glaube, diese Menschen waren voll zurechnungsfähig. Also nicht so wie unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt mal gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Die waren voll zurechnungsfähig, denen habe ich das geglaubt. Von Muslimen, die zum Glauben an Jesus kommen, hört man ganz oft, dass Jesus ihnen in einer Vision oder in einem Traum begegnet ist. Aber ich glaube, in unserem Kulturkreis würde das oft eher Skepsis hervorrufen. Aber trotzdem wirkt Gott auch bei uns. Auch bei uns führt er manchmal so unterschiedliche Menschen zusammen wie Petrus und Cornelius. Auch bei uns geht er manchmal so verschlungene Wege und bereitet unabhängig voneinander Menschen und auf Situationen und auf Momente vor. Wenn sie sich darauf einlassen, seine Wege zu gehen, die für uns manchmal nicht klar sind. Ich habe eben bei der Erlebzeit angedeutet, dass ich gerade bei der Vorbereitung auf die neue Stelle, die ich im April antrete, so ganz Besonderes erlebe.
Das ist ja eine neu geschaffene Stelle, wo wir von vielem keine Ahnung haben und für die ich in einen Camper ziehen werde, um Menschen zu begegnen und ja, vielleicht durch den Camper auch einen Gesprächsaufhänger zu haben. Das sind so viele Dinge unklar, so viele Fragen. Da gibt es so viele Hindernisse, die noch im Weg sind und wo ich gar nicht zu komme, da irgendwie mal dran zu arbeiten. Und so viele liebgewonnene Dinge und Menschen, die ich dafür zurücklassen muss. Aber in der letzten Woche durfte ich erleben, wie Gott im Hintergrund auch Dinge vorbereitet und zusammengefügt hat. Wie er mir Menschen über den Weg schickt, die mich wieder mit anderen Menschen in Kontakt bringen und auf einmal werden Dinge klarer. Wir sind da gerade auf der Suche nach einem Camper, in den ich ziehen kann. Und ich habe nicht wirklich viel Ahnung davon. Ich kenne meinen VW-Bus, aber viel mehr nicht. Und ich weiß nicht, worauf man da achten muss, wenn man das ganze Jahr in einem Camper wohnt. Aber durch diese Person aus der Kieler Allianz, von der ich eben erzählt habe, entstand ein Kontakt zu einer christlichen Moderatorin und Podcasterin, die sich in der Szene auskennt und die für mich Kontakte hergestellt hat, zum Beispiel zu Herstellern von solchen Autos oder zu Leuten, die Autos ausbauen und zu Insidern aus dieser Camper- und Vanlife-Szene, die für mich und für die Idee mit der Stelle betet und mit nichtchristlichen Menschen mich in Verbindung bringt, die das Ganze auf einmal gut finden und fördern wollen, wo man sich fragt, Mensch, die haben doch mit Glauben gar nichts am Hut, warum wollen die einen Vanlife-Pastor unterstützen? Da sagen auf einmal Firmenchefs, die nichts mit Gott am Hut haben, dass sie ja vielleicht Teile für den Camper spenden oder kostenlos einbauen können. Da sagen nicht christliche Influencer, sondern aus dieser Vanlife-Szene, dass sie mich und den Einstieg in diese christliche Arbeit durch ihr Wissen und ihre Kontakte unterstützen wollen. Dass sie mich für ihren Podcast oder ein Video YouTube-Kanal interviewen wollen, wo ich dachte, will ich gar nicht. Ähnlich wie Petrus vielleicht, so, nee, Herr, nee. Da lerne ich eine nichtchristliche Person, die im Camper wohnt, da lerne ich über eine nichtchristliche Person, die im Camper wohnt, zufällig eine Christin aus der Szene kennen, die mich ermutigt in unserem Vorhaben, bei dem wir selbst durchaus ganz große Fragezeichen haben. Gott wirkt. Ob durch Visionen oder durch das Internet oder ganz anders, Gott wirkt auch heute noch. Er führt Menschen zusammen, die scheinbar nicht zusammenpassen und lässt beide dadurch lernen, wenn sie sich aufeinander einlassen und auf das, was Gott vorhat. Gott fügt Puzzleteile, die er vorher schon längst zurechtgelegt hat, zusammen. Und plötzlich entsteht aus dem Chaos, das für uns zu sehen war, ein wunderschönes Bild. Er lässt uns von Menschen und von Situationen lernen, von denen wir es nie gedacht hätten, wenn wir uns auf seine ungewöhnliche Lehrerauswahl und Wegauswahl einlassen. Und er korrigiert uns und lässt uns im Glauben wachsen, wenn wir uns darauf einlassen. Das führt manchmal auch zu Wachstumsschmerzen oder wir müssen liebgewonnene Gewohnheiten oder Einstellungen zurücklassen. Gott ist ein kreativer Gott, ein Gott der Veränderung und ein Gott des Unterwegsseins. Lasst uns damit rechnen, dass er handelt. Lasst uns damit rechnen, dass er gute Gedanken hat, auch wenn wir sie nicht immer verstehen. Und lasst uns wie Cornelius und Petrus, der etwas länger dafür gebrauchte, lasst uns wie die beiden auf Gottes manchmal ungewöhnliche Wege uns einlassen. Für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass auch wir dann Gottes Wirken erleben. Manchmal anders, als wir denken, aber sicher so, wie Gott es gut findet. Lasst uns seinen Wegen vertrauen, egal ob es alte oder neue Wege sind. Amen.